Wenn Menschen über christlichen Glauben nachdenken, verbinden sie ihn oft mit strengen Regeln, moralischem Druck oder religiösen Formen. Das Bild, das die Evangelien von Jesus zeichnen, ist jedoch überraschend anders. Er sucht die Dunkelheit auf, setzt sich an den Tisch mit verachteten Menschen und vergleicht sich eher mit einem Arzt als mit einem Richter. Gerade in den Berichten des Markus-Evangeliums wird deutlich, wie der Sklavenerlöser seinen Dienst an zerbrochenen, beschämten und innerlich gelähmten Menschen tut und was das über sein Herz und über den wahren Charakter des Evangeliums sagt. Der Sklavenerlöser als Licht in der Finsternis. Der Evangeliumsdienst des Sklavenerlösers beginnt nicht in den hellen Hallen religiöser Anerkennung, sondern an den Rändern, dort, wo die Finsternis dicht ist. Markus berichtet, und er ging wieder hinaus an den See, und die ganze Volksmenge kam zu ihm, und er lehrte sie. Dieser einfache Satz öffnet ein tiefes Bild. Jesus geht hinaus, hinaus aus der Synagoge, hinaus aus den vertrauten Formen, an den See von Galiläa, in das Gebiet, das die Schrift Galiläa der Nationen nennt, ein Land der Mischung, der Verirrung, der geistlichen Dämmerung. Matthäus deutet diesen Schritt mit den Worten des Propheten, Land Zebulun und Land Naphtali. Galiläa der Nationen, gerade dort setzt Gott an. Der Sklavenerlöser wartet nicht, bis die Menschen den Weg zu ihm finden, sondern nimmt selbst den Weg in ihre Dunkelheit hinein, an die Orte, an denen sie sich vom Licht weit entfernt glauben. Markus 2,13 heißt, und er ging wieder hinaus an den See, und die ganze Volksmenge kam zu ihm, und er lehrte sie. Wir haben gesehen, dass der Sklavenheiland als das Licht der Welt nach Galiläa kam, in das Land der Finsternis, wo die Menschen im Schatten des Todes saßen, und dass er als ein großes Licht kam, um über ihnen zu leuchten. Durch seine Lehre wurde das Wort des Lichts freigesetzt, um diejenigen zu erleuchten, die in der Finsternis des Todes waren, damit sie das Licht des Lebens empfangen und aus der satanischen Finsternis in das göttliche Licht herausgebracht werden. Doch seine Gegenwart ist mehr als bloße Nähe, sie geschieht als Licht, das sich in Worten mitteilt. Johannes überliefert, wie Jesus sich selbst erklärt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird auf keinen Fall in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn Markus sagt, dass er die Menge lehrte, geschieht hier genau das, sein Wort trägt das Licht des Lebens, es deckt auf, ohne zu zerstören, es enthüllt, ohne zu beschämen, es macht sichtbar, wo Menschen im Schatten des Todes sitzen, und zugleich, von woher Gott ihnen entgegenkommt. So werden Herzen aus der Herrschaft Satans in die Sphäre Gottes versetzt, wie es von Paulus heißt, dass Menschen aus der Finsternis zum Licht gewendet werden, und von der Gewalt des Satans zu Gott. In diesem Licht beginnen die Linien eines Lebens sich neu zu ordnen, erkennbar wird, wo Gott aus dem Blick geraten ist, und ebenso, wie der dreieine Gott in Christus wieder anknüpft, sucht, ruft, sammelt. Wer sich diesem Licht aussetzt, erfährt, dass Jesus nicht ein ferner Ankläger ist, sondern der Dienende, der in die Finsternis hinabsteigt, um sie durch sein Wort zu durchbrechen. In dieser Gewissheit kann auch die eigene Geschichte neu gelesen werden, nicht mehr als eine Kette dunkler Stationen, sondern als ein Weg, auf dem das Licht des Sklavenerlösers nach und nach aufgeht und den nächsten Schritt sichtbar macht. Und er ging wieder hinaus an den See, und die ganze Volksmenge kam zu ihm, und er lehrte sie. Land Zebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Wenn der Sklavenerlöser als Licht in die Finsternis kommt, bedeutet das, dass kein Bereich des persönlichen Lebens zu dunkel, zu verworren oder zu beschämend ist, als dass er ihn meiden würde. Sein Weg an den See von Galiläa und zu den Menschen am Rand wird zum Trost für jeden, der seine eigene Existenz als Randgebiet erlebt. In seinem Wort begegnet ein Licht, das nicht blendet, sondern orientiert, nicht verurteilt, sondern befreit. Wer sich diesem Licht nicht entzieht, entdeckt Schritt für Schritt, dass Gott gerade in den Schattenzonen des Lebens beginnt, neu zu schreiben, nicht mit dem Stift des Urteils, sondern mit der Handschrift einer geduldigen, suchenden Liebe, die einen aus der Finsternis heraus in den weiten Raum des göttlichen Lichts führt. Der Ruf an den Zöllner, Gnade statt religiöser Ausgrenzung. Inmitten dieses Dienstes des Lichts richtet sich der Blick auf einen einzelnen Mann, einen Zöllner, dessen Name Levi ist. Und als er vorüberging, sah er Levi, den des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Für die damaligen Juden war der Zöllner Inbegriff von Verrat und Habgier, ein Mensch, der sich an der Not anderer bereichert und mit der Besatzungsmacht zusammenarbeitet. Viele hätten Levi als hoffnungslosen Fall abgestempelt, als jemand, der geistlich längst abgeschrieben ist. Jesus aber bleibt nicht auf Distanz, er geht nicht mit gesenktem Blick an ihm vorüber, sondern sieht ihn, und in diesem Sehen liegt mehr als ein flüchtiger Blick. Der Sklavenerlöser erkennt in Levi nicht nur den Sünder, sondern den Menschen, den er rufen will, den er in seine Nähe holen möchte. Dem Herrn zu folgen schließt ein, an ihn zu glauben. Niemand folgt ihm, ohne an ihn zu glauben. An den Herrn zu glauben bedeutet, gerettet zu werden, und ihm zu folgen bedeutet, durch die enge Pforte einzugehen und auf dem schmalen Weg zu gehen. In das alltägliche Geräusch des Zollhauses hinein erklingt nur ein einziger Satz, folge mir nach. In diesem Ruf bündelt sich das ganze Evangelium. Der Schritt des Nachfolgens ist ohne Glauben nicht denkbar, denn niemand hängt sein bisheriges Leben an den Nagel, ohne dem zu vertrauen, dem er sich anschließt. Die Schrift fasst das schlicht, glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden. Doch der Glaube, von dem hier die Rede ist, bleibt nicht Theorie, sondern nimmt Gestalt in einem neuen Weg, in einer neuen Richtung. Jesus ruft nicht bloß zu einer inneren Zustimmung, sondern auf den schmalen Pfad der Gemeinschaft mit ihm, von dem er sagt, dass nur wenige ihn finden. So wird die Berufung Levis zu einem Zeichen, die Gnade Gottes überspringt menschliche Etiketten, sie ignoriert religiöse Ranglisten und holt gerade den Beschmutzten, den Kompromittierten, den Gescheiterten an den Tisch Jesu. Levi wird später als Matthäus einer der 12 Apostel und der Schreiber des ersten Evangeliums, doch Markus hält sich mit solchen Ehren zurück und zeigt zuerst den Augenblick der Berufung. Auf diese Weise wird sichtbar, wie radikal der Sklavenerlöser denkt. Gottes Heil ist kein Veredelungsprogramm für ohnehin geachtete Fromme, sondern ein Ruf aus den tiefsten Verstrickungen. Was für Levi galt, bleibt bleibend gültig, vor Gott entscheidet nicht der respektable Auftritt, sondern der Blick Jesu, der einen Menschen ehrend anspricht, wo dieser sich innerlich bereits abgeschrieben hat. In diesem Licht müssen die eigenen Urteile über sich selbst und über andere ins Wanken geraten. Wer Levi in der Geschichte wiedererkennt, darf entdecken, dass in dem schlichten Folge mir nach auch über seinem Leben eine neue Möglichkeit aufscheint, nicht als moralische Pflicht, sondern als Einladung in die Nähe dessen, der die Vergangenheit kennt und dennoch von vorne beginnt. So enthält die Berufung des Zöllners in konzentrierter Form, wie der Sklavenerlöser heute seinen Evangeliumsdienst trägt. Er kommt in die reale Geschichte eines Menschen, spricht ein persönliches Wort, verbindet Errettung und Jüngerschaft und öffnet eine neue Lebensspur. Die Last der alten Rolle, die eines Verräters, eines Schamträgers, eines Verstrickten, wird nicht romantisiert, aber sie wird auch nicht als letztes Wort akzeptiert. Das letzte Wort gehört dem Ruf Christi. Wo dieser Ruf gehört und im Vertrauen aufgenommen wird, beginnt ein Weg, auf dem das egoistisch verengte Leben sich öffnet, hin zur Gemeinschaft mit Christus, hin zur Gemeinschaft mit den Seinen. Die Geschichte Levis endet nicht am Zollhaus, sie mündet in ein Haus, das für Jesus geöffnet wird, und in ein Leben, das in seinem Auftrag steht. In dieser Bewegung spiegelt sich, wohin die Gnade Gottes zielt, weg von der Enge des eigenen Selbst, hinein in die weite Geschichte, die der Herr mit denen schreibt, die sich von ihm rufen lassen. Und als er vorüberging, sah er Levi, den des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Die Berufung Levis liegt frei, wie Gott an Menschen handelt, die sich selbst als verlorene Fälle betrachten. Er sieht sie nicht zuerst unter dem Vorzeichen ihrer Vergangenheit, sondern unter dem Vorzeichen seiner Absicht mit ihnen. Das einfache Wort »Folge mir nach« wird so zum Tor in eine neue Wirklichkeit, in der Schuldgeschichte und gebrochener Ruf nicht mehr definieren, wer man vor Gott ist. Wer diese Dynamik versteht, lernt, das eigene und das fremde Leben weniger nach den sichtbaren Etiketten zu lesen, sondern mehr nach dem verborgenen Blick Jesu, der sucht, ruft, mitnimmt. In diesem Blick liegt die befreiende Zusage, dass die Geschichte mit Gott nicht dort endet, wo andere einen abschreiben, sondern dort beginnt, wo der Sklavenerlöser stehen bleibt, sieht und spricht. Der Arzt bei den Kranken, Freude des Heils und Fest mit Gott. Nachdem Levi dem Ruf gefolgt ist, verschiebt sich die Szene vom Zollhaus in ein Haus der Gemeinschaft. Und es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tisch lag, und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele, und sie folgten ihm nach. Der eben noch verachtete Zöllner wird zum Gastgeber und sein Haus verwandelt sich in einen Ort der Begegnung zwischen Jesus und denen, die am Rand stehen. An diesem Tisch sitzen nicht moralisch Intakte, sondern Menschen mit angeschlagener Geschichte. Gerade darum entzündet sich der Anstoß der Frommen, mit den Zöllnern und Sündern ist er. Aus ihrer Sicht kompromittiert Jesus sich, denn Tischgemeinschaft bedeutet Anerkennung, Nähe, eine Art stiller Freundschaft. Doch genau darin zeigt sich die Art des Evangeliumsdienstes des Sklavenerlösers, er hält die Sünder nicht auf Abstand, sondern bindet sie an sich durch gemeinsame Mahlzeit, durch geteilte Gegenwart. Als der Herr hörte, was die Schriftgelehrten zu seinen Jüngern sagten, sprach er zu ihnen, die Starken brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Dieses Wort macht deutlich, dass der Sklavenheiland sich selbst als Arzt für die Menschen sah, die an Sünden krank waren. Als der Herr Menschen rief, ihm zu folgen, diente er als Arzt und nicht als Richter. Das Gericht eines Richters geschieht nach Gerechtigkeit, die Heilung durch einen Arzt hingegen nach Barmherzigkeit und Gnade. Auf den stillen Vorwurf der Schriftgelehrten antwortet Jesus mit einem Bild, das tief in das Wesen seines Dienstes blicken lässt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Er versteht sich selbst als Arzt, der an das Krankenbett geht, nicht als Richter, der vom Hochsitz das Urteil spricht. Eine Richterfigur bleibt im Rahmen der strengen Gerechtigkeit, der Arzt dagegen bewegt sich im Raum von Barmherzigkeit und Gnade. Er berührt, was unrein ist, er beugt sich zu dem, der nicht aus eigener Kraft aufstehen kann. In den Heilungsgeschichten des Markus, der Aussätzige, der Gelähmte, der mit der verdorrten Hand, spiegeln sich innere Zustände, Sünde macht unberührbar, isoliert, lähmt die Fähigkeit, auf Gott und Menschen zuzugehen. Wenn Jesus vergibt und heilt, hebt er nicht nur eine Schuld auf, sondern löst einen ganzen Kranz von Folgen, die diese Schuld im Leben eines Menschen gebunden hat. Darum bleibt der Evangeliumsdienst des Sklavenerlösers nicht bei der Feststellung, deine Sünden sind vergeben, stehen. Als er dem Gelähmten zuspricht, Kind, deine Sünden sind vergeben, ist das der Anfang einer neuen Geschichte. Wenige Verse später heißt es, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus, und der Mann steht auf, nimmt das Bett und geht hinaus. Vergebung eröffnet Bewegung, sie bringt einen Menschen aus der inneren und äußeren Starre zurück in die Fähigkeit zu gehen, zu tragen, zu handeln. So verhält es sich auch mit der Mahlgemeinschaft im Haus Levis, sie ist nicht bloß ein sentimentales Beisammensein, sondern ein Zeichen dafür, dass Vergebung in Freude mündet, in Festlichkeit, in eine neue Erfahrung von Nähe zu Gott. Jesus spricht an anderer Stelle vom Bräutigam, bei dessen Anwesenheit die Hochzeitsgäste nicht fasten können. Wo er als Bräutigam und Arzt gegenwärtig ist, entsteht ein Raum, in dem Heilung und Freude unauflöslich miteinander verbunden sind. In dieser Verbindung von Vergebung und Fest wird deutlich, was vollständige Errettung meint. Gott begnügt sich nicht mit einem juristischen Freispruch, sondern führt aus der Gefangenschaft Satans zurück in die lebendige Gemeinschaft mit sich selbst. Die Freude des Heils besteht nicht nur im Wissen, dass die Schuld getilgt ist, sondern in der Erfahrung eines wiedergewonnenen Genusses an Gott, eines Friedens, der nicht aus Umständen, sondern aus seiner Nähe fließt. Der Tisch im Haus Levis wird so zum Bild für den Weg, den das Evangelium heute mit Menschen gehen möchte, vom Dunkel der Selbstanklage in die Wärme der göttlichen Gemeinschaft, vom stummen Alleinsein in die geteilte Gegenwart Christi. Wer sich in der Rolle des Kranken wiederfindet, darf in diesem Bild sehen, dass der Sklavenerlöser als Arzt nicht nur Diagnosen stellt, sondern an der Seite bleibt, bis das Leben wieder aufsteht, bis das Herz wieder feiern kann und die Gemeinschaft mit Gott nicht mehr als Pflicht, sondern als Fest erlebt wird. Und es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tisch lag, und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele, und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern ist er? Der Blick auf den Sklavenerlöser als Arzt und Gastgeber hilft, die eigene Vorstellung von Errettung zu weiten. Wo das Evangelium nur als Begnadigung verstanden wird, verliert es leicht seine Wärme, wo es nur als Fest erlebt werden soll, ohne das tiefe Heilen der Wunden, bleibt es flach. In Jesus fallen beide Seiten zusammen, er spricht Vergebung zu und richtet auf, er deckt die Schuld und öffnet einen Tisch, an dem Freude wächst. Im Licht dieser Wahrheit kann das eigene geistliche Leben nicht mehr nur daran gemessen werden, ob man fehlerfrei ist, sondern daran, ob man sich von ihm behandeln und an seinen Tisch ziehen lässt. Das schenkt eine nüchterne Demut, die die eigene Krankheit nicht leugnet, und eine stille Zuversicht, die weiß, dass der Arzt, der ruft und vergibt, auch der Gastgeber ist, der das Fest des Heils bis zum Ende tragen wird. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.